Welcome back. Broman State geht in die nächste Folge. Herzlich willkommen. Für alle, die gerade zuhören, Dominik sitzt mir gegenüber. Wir sind in Berlin im Broman Sports Headquarter im Podcast-Studio. Und haben richtig Bock auf die neue Folge. War eine geile Woche. Nicht nur für College Football, NFL war wieder wild. Mein Wochenende war eh wild.
Ja, geschlafen.
Aber wie geht's dir, Dominik? Alles gut?
Mir geht es bestens. Ich glaube, ich muss, muss meinen neuen Nickname bald mitnehmen. Nostradamus oder so. mit meinen Vorhersagen.
Wie kann man sich selbst so viel Liebe geben?
Ey, Digga, du hast mich ausgelacht letzte Woche, als ich A&M gepickt habe. Da gehen wir mal direkt rein, Bruder. Da gehen wir mal direkt rein. Du hast mich ausgelacht, als ich gesagt habe, dass A&M in South Bend reingeht und sich dieses Ding holt. Das können wir auch warten, bis wir es besprechen. Aber ich will es nur gesagt haben. Wir können wieder zurückspulen. Wie, wirklich, du hast gelacht, als ich gesagt habe.
Ja, habe ich. Facts.
Und dann?
Weil ich sehr stark davon überzeugt war, dass Notre Dame das sich nicht nehmen lässt. Ey, aber, ey.
Ich habe drei Upsets predicted, was ich, glaube ich, noch nie in der Episode gemacht habe. Und zwei davon waren wahr, weil am Ende Tennessee es leider vergeigt hat.
Ich würde sagen, eine war close davon, also es wären fast drei gewesen.
Fast drei von drei.
Es ist nicht so, dass deine dritte way off war, dass es irgendwie zwei Touchdowns nicht, es war ja close.
Es war im Overtime, ja.
Genau, wir gehen gleich nochmal rein, aber deswegen, das war, muss man lassen, die Upset-Picks letzte Woche waren auf jeden Fall Work of Magic. Aber generell, wie geht's dir? Du hattest ein busy Wochenende, ne? Mit Couchshow hier und warst in Hamburg, glaube ich?
Genau, ich war in Hamburg unterwegs, bin Freitag angekommen, hatte Date Night. Und hab Back-to-Back-Nights Date Night gehabt, haben schön an der Alster gegessen und so. Einfach eine gute Zeit, aber auch die Cardshow waren mehrere tausend Leute wieder da. Unglaubliche Deals gemacht, habe mich auch bei der Tattoo-Show ein Tattoo stechen lassen. Bei der Carton-Show ein Tattoo stechen lassen.
Stimmt, ja.
Und das hat alles einfach unglaublich viel Spaß gemacht. Und das Wochenende dann mit College Football zusammen, absolut perfekt. Dann NFL war auch wild.
Ich wollte gerade sagen, also
wir haben auch zusammen kommentiert.
Das war auch geil. Stimmt, haben wir auch gemacht, haben wir auch noch gar nicht.
Und Hansi hatte wahrscheinlich den bodenlosesten Reisetrip, den ich seit langem gehört habe.
Aber kurze Frage dazu, willst du verraten, was du dir tätowiert hast?
Ich habe das Wort, es ist ein japanisches Sprichwort, Kaizen, und das Wort Kai und Zen heißen auf Japanisch Good und Change. Aber es ist quasi das Motto, dass du halt dich immer verbessern willst, dass ein constant room of improvement ist, was du haben willst und dass du immer weiter dich verbessern willst. Ob es menschlich oder Business.
Nice. Auf jeden Fall ein guter Reminder für uns alle. Deswegen finde ich ein cooles Ding. Du hast es schon angeteasert. Ich hatte gestern, glaube ich, den mit stressigsten Sonntag in meinem Leben. Und es lag bei weitem nicht am Bromance Game of the Week, weil ab da war es eigentlich ziemlich entspannt, als ich dann endlich mal da war. Aber Leute, ihr müsst euch Folgendes vorstellen. Ich war von Freitag, hatte ich extra freigenommen, weil da waren wir auf einer Hochzeit, meine Freundin und ich. Freitag Standesamt, dann Samstag waren wir auf der Hochzeit mit Feier und allem. Das war in, wir waren in Xanten, aber die Hochzeit war in einem Dorf daneben sozusagen. Xanten kennt vielleicht ein paar von euch, aber so Richtung Ruhrpott ist ja das Ganze. Von Bielefeld aus, so zwei Stunden mit dem Auto. Und dann habe ich fünf Stunden oder so gepennt von Samstag auf Sonntag. Bin dann mit dem Auto mit meiner Freundin von da aus zum Bielefeld Hauptbahnhof gefahren, weil das dann schneller gegangen wäre, als wenn ich von da den Zug genommen hätte. Wollte dann den Zug nehmen, Bielefeld Hauptbahnhof, den ich aber gebucht habe schon mit mehr als drei Stunden Puffer bis Kickoff um 19 Uhr, wo ich gedacht habe, okay, das sollte locker reichen. Dann ist der aber schon mal ausgefallen. Dann habe ich den nächsten genommen. Dann kam der fast pünktlich, der war 10 Minuten Delay oder so im Bielefeld Hauptbahnhof. Dann bin ich eingestiegen und dann mussten wir einen Umweg fahren auf einmal zwischen Hannover und Wolfsburg. Dann stand der Zug einfach zwischen Hannover und Braunschweig in Hildesheim für irgendwie über eine Stunde und ich konnte ja nicht mal aus dem Zug raus. Ich konnte nichts machen und ich nur schon Dominik am Texten, ey, ich werde es nicht schaffen, The Zone, ey Leute, sorry, aber ich stecke gerade hier irgendwie fest und so. Und dann habe ich gerade noch einen Zug verpasst von Spandau aus. Dann war ich in Berlin-Spandau, bin dann zum Taxistand gelaufen. Ich habe meinen Koffer genommen, bin da hingesprintet, direkt irgendeinen Taxifahrer angeschrien. Ich muss unbedingt hier ins Büro und wie ist das? Also okay, sag mir schnell und so weiter. Der hat alles gegeben. Der ist in Zone 50 mit 80 irgendwo irgendein Bus-Lane. Er hat alles gemacht. Er hat richtig Gas gegeben, richtiger Irremann. Und dann war ich hier wann war ich hier? 1910 oder sowas? Irgendwie so um den Dreh. Ich habe den ersten Drive verpasst, den ersten Touchdown von den Jacksonville Jaguars. Habe mich dann hingesetzt und da ging es mir gut. Aber Leute, ich hatte so Stress und das war kein schöner Sonntag. Bis dann zum Broncos Game of the Week. Ey, kommentieren macht immer Spaß. Das war dann für mich so, da konnte ich gefühlt runterkommen. Ja, und war dann nur so, ja. Boah, jetzt kann ich endlich das machen, wofür ich hier bin und was am meisten Spaß macht. Aber das war wirklich ein absoluter Horror-Trip, ey.
Ja, unglaublich. Wenn man dann von einem Ort zum anderen geht und dann auf einmal geht's nicht, wie man es erwartet hat, und dann fällt ein Zug aus, dann auf einmal Verspätung und alles.
Und dann aber noch mit diesem Autofahren davor und du hast nur wenig geschlafen. Ich habe halt so, es kam alles zusammen und ich war so genervt von dieser Kombination von Schlafentzug und davor schon Auto gefahren, jetzt hier Zug. Boah, ich war auf jeden Fall bedient, ey. Aber ey, das soll die Laune nicht trüben für diese Folge heute, denn wir hatten geile Games, wir hatten auch krasse News, wir gehen gleich direkt rein. Das heißt gleich, lass uns direkt reingehen. Ja. Ich habe eigentlich gar nichts mehr zu erzählen. Lass uns reingehen.
Wir haben die ersten Teams, die sich von ihren Coaches getrennt haben. Wir haben direkt zwei. Ich rede mal kurz über, wen wir vielleicht gedacht haben, der nach diesem Wochenende fliegen könnte. Und das ist Billy Napier, Head Coach von den Florida Gators. Yep. Die haben am Ende 20-10 gegen LSU verloren in Death Valley. Und DJ Lagway hatte 5 Interceptions.
Ich wollte gerade sagen, warum ich kurz schmunzeln musste, erklären wir gleich. Aber ja, das war der Grund. Also das war eine crazy Performance. Wir gehen gleich nochmal, oder warte, wir gehen jetzt nochmal näher drauf ein. Aber
und auch die Kommentare danach von Coach Kelly. Er wurde ja direkt in der Pressekonferenz gefragt, hey, dein Team hatte 5 Interceptions gegen ihn und trotzdem habt ihr nur 20-10 gewonnen. Und er hat gesagt, ey, was soll ich machen? Wir haben das Spiel gewonnen. 20-10, erwartet ihr, dass wir 70-0 gegen Florida gewinnen oder so? Und er ist ja richtig ausgerastet gegen die Reporter. Aber man muss halt schon die Kritik geben, wenn du National Championship-Ambitionen hast. Ein Garrett Nussmeier tut sich hier überhaupt nicht gut, in die Heisman reinzukommen irgendwie. Dann muss man halt sagen, ist eigentlich eine faire Kritik. Ja, du hast das Spiel gewonnen, aber du hast gegen ein Team nicht so doll überzeugen können, wie du es normalerweise hättest müssen. Weil, jetzt sagen wir mal, die sind immer noch third ranked. Wir gehen noch nicht in die AP-Poll rein, aber sind immer noch third ranked. Von dem drittbesten Team der Nation erwarte ich eigentlich ein bisschen mehr, wenn man gegen ein Team wie Florida spielt.
Ja, ist Fakt. Du hast eigentlich schon gerade vieles richtig gesagt. Ich bin, weiß ich nicht, ein bisschen lost for words. Aber wir können da mal kurz drauf eingehen, welche Head Coaches gefeuert wurden. Erst einmal, wir haben zwei, über die wir reden müssen. Erst einmal, wir fangen an, UCLA Head Coach DeShaun Foster gefeuert. 0-3 standen sie jetzt. Und jetzt die Frage, findest du das gerechtfertigt? Oder sagst du, man hätte ihm noch ein bisschen mehr Zeit geben können?
Ich finde es gerechtfertigt. Also die haben jetzt in 3 Spielen 108 Punkte aufgegeben. Die haben gegen New Mexico 35-10 verloren. Also nichts gegen New Mexico, aber wenn du UCLA bist und so ein hohes Budget hast und so hohe Ambitionen eigentlich, wo du sagst, ey, wir wollen eigentlich für die Championship competen, wir geben hier Geld aus für NIL ohne Ende, wir haben diesen Nico Iamaleava geholt für Millionen von Dollar und wir verlieren 35-10. Jetzt auf einmal ist es einfach so schnell gelaufen. Er ist ja eher ein ehemaliger Spieler dort. Er ist ein All-American Running Back gewesen bei UCLA und 5-10 nach 2 Saisons, also 15 Spielen, da sagt UCLA, hey, darfst mal fliegen. Wir sehen das nicht in die richtige Richtung nach 2 Jahren und vor allem jetzt sieht man es eher als Rückschritt und gewinnt man überhaupt ein Spiel, ist hier die Frage, weil jetzt spielst du deine Art Conference Games und kriegst trotzdem einen auf die Fresse.
Ja, ey, du hast vollkommen recht. Also auf jeden Fall 0-3 gestartet, haben jetzt gegen New Mexico verloren. Bitter. Nächster Head Coach, der auch gefeuert wurde. Wir reden da vielleicht sogar über ein noch größeres College, Virginia Tech. Yep. Fires Head Coach Brent Pry. Und auch natürlich 0-3 Start, hätten sie ein Spiel gewonnen, dann wahrscheinlich nicht. Aber die Frage, wir müssen kurz darüber reden, gegen wen sie verloren haben.
Yep.
Old Dominion? 16-25? bei Virginia Tech?
Die haben so ein geiles Stadion, so geile Atmosphäre und alles. Und auf einmal denkst das du dir, ja,
nasty.
Old Dominion kann da reinkommen und einfach das Spiel dominieren. Die hatten ja 3 Touchdowns einfach geblitzt hintereinander. Und dann kamen die ersten Boos. Und wenn du jetzt Brent Pry bist und du 2-mal hintereinander 6-6 warst und dann auf einmal wird es schlechter und schlechter und genau das gleiche wie bei UCLA. Du gehst in die falsche Richtung. Dann kommt der Anruf, wo du gesagt wirst, ja, mal die Sachen zusammenpacken, weil du wirst jetzt halt nach Hause gehen, diesen 0 und 3. Jetzt auf einmal hast du ein relativ gutes College mit viel NIL, sehr viel Tradition, das jetzt halt eine vacant Head Coaching Spot hat. Und mal schauen, wer da reingeht. Es sind Gerüchte mit Beamer, also der South Carolina Coach, könnten ihn vielleicht ein bisschen rüberlocken, weil sein Dad ja damals diese ehemalige Coaching-Legende bei Virginia Tech war.
Da ist die Virginia Tech Connection. Da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht.
Und okay. Mal schauen, also SEC für ACC verlassen, weiß man noch nicht, aber gibt es halt wenigstens die Connection. Es gibt aber auch noch ein anderes Gerücht und das hat er eher gesagt. Er ist ein First-Year-Head-Coach, aber Michael Vick hat gesagt, ich hätte schon ein bisschen Bock, bei Virginia Tech reinzukommen.
Ja, wäre auf jeden Fall interessant. Was aber auch interessant ist, Leute, ihr müsst euch das ja mal vorstellen. Die Verträge, da müssen wir kurz drüber reden, finde ich, ist nämlich ein guter Punkt. Die Verträge von College Football Head Coaches sind ja meistens voll garantiert oder mindestens zu einem gewissen Prozentteil garantiert. So, und Brent Pry hat einen 6-Jahres-Vertrag über 27,5 Millionen US-Dollar. Und er bekommt davon 70% für alle Jahre, die über sind. Und im letzten 50% dabei, ey, den nehme ich auch mit. Ja. Wenn ich 50% von, wenn du die 27,5 durch 6 teilst und davon 50% nimmst, ey, alles gut, ich glaube, da kannst du trotzdem gut von leben. Also, ihr müsst euch das vorstellen, dass wenn du gefeuert wirst, bekommst du noch dieses Geld von der Schule garantiert ausgezahlt. Wie gesagt, nicht immer zu 100%, aber zu einem sehr hohen Prozentteil. Die hier jetzt zum Beispiel auch bei Brent Pry. Und das muss man sich auch mal so ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen, was da eigentlich die Schule für Geld aus dem Fenster wirft. Und es ist immer noch die Schule. Klar ist das in diesem Budget für so Sport und Football und so weiter und so fort. Aber ich finde es halt immer schade und krass, wenn man darüber gegenüberstellen muss, wie viel Schüler Tuition bezahlen, damit sie da studieren können. Und so jemand, der dann gefeuert wird, bekommt im Prinzip, du bezahlst, wenn du es böse formulieren willst, bezahlen Schüler einen Headcoach, der nicht mal Coach an deiner Schule ist.
Ja, Schüler, Boosters, alles. Also
ja, ich weiß, ich habe ja gerade gesagt, wenn du es böse formulieren willst, aber das ist halt so, wo ich immer so, ja, so dieses fette Fragezeichen dranpacken muss von diesem ganzen System. Wer bezahlt eigentlich was und wie absurd ist es eigentlich, dass Schüler so viel Tuition, also Tuition heißt, ich sage ganz das englische Wort, Tuition heißt im Prinzip das Geld, was du bezahlen musst, mir fällt das deutsche Wort dafür nicht ein, das Geld, was du bezahlen musst, um da studieren zu können, da gibt es ein anderes Wort für, also Semestergebühren, im Endeffekt auf Deutsch, aber es sind ja natürlich deutlich mehr als jetzt in Deutschland, gut natürlich, aber trotzdem, das ist so ein Ding, wo ich immer mich frage, so muss es sein, klar, es hat sich irgendwie so etabliert, du willst die Coaches auch locken, du sagst ja gerade Beamer, du musst ja auch dann irgendwie Geld ihm zuwerfen, weil er kriegt in der SEC wird ja auch, ich weiß nicht, wie viel er bekommt, hast du es im Kopf, ich weiß nicht genau, aber Beamer wird ja auch mehrere Millionen Dollar pro Jahr bekommen bei South Carolina, also musst du ja eigentlich schon wieder das finanziell interessant machen, damit er die SEC verlässt für die ACC, aber das Ding ist, keine Ahnung, ich will einfach nur kurz darüber reden und Fragezeichen dran packen, weil das ist immer so ein Ding, was mich ein bisschen stört.
Ich sag's auch so, es gibt von der Sicht keinen besseren Job aus der Welt, als wenn man ein Headcoach ist bei so einer Big School und du dann gefeuert wirst. Weil jetzt kann ich nach Mexiko, ich kann ein bisschen am Strand chillen.
Überleg mal, wie viel Geld das ist.
Jeden Freitag kommt ein schöner Check rein. Ah, kann noch eine Woche bleiben, muss mir keinen Rückflug jetzt gönnen. Ich tauche mal ein bisschen ab, ich collecte das Geld. Und ja, das ist halt auch immer so eine Sache. Natürlich, für einen Headcoach bist du unter enorm viel Druck. Aber genau deswegen sind die Verträge so, dass er 70% davon kommt für die, ich glaube, nächsten 3 Jahre und dann 50% von seiner Base Salary im letzten Jahr. Nimmt man einfach mit. Muss man sagen, hat er sich verdient, aber...
Ja, natürlich, ich will jetzt nicht sagen, dass er das nicht verdient hat. Ich will nur sagen, dass dieses ganze System, ich rede jetzt ja nicht nur über ihn, ich rede über das Ganze, ne, so wie es aufgebaut ist, dass das eigentlich verrückt ist.
Ja, so. Und hey, little fun fact, das letzte Mal als Virginia Tech 0 und 3 gestartet hat, war in 1987, was auch die allererste Saison von Frank Beamer war.
Wirklich?
Ja, also mal das schauen, ja, vielleicht gibt es ein bisschen so,
Coincidence.
Hey, wir holen deinen Sohn mal rüber, wir versuchen ihn rüber zu locken, aber das ist natürlich eine lange, lange, weit oder lange Zeit weg, weil die Saison ist noch sehr, sehr jung. Wenn du nach 3 Wochen schon keinen Coach hast als Spieler, sagst du auch, Digga, was machen wir? Wir haben keinen Head Coach. Bleibe ich noch überhaupt da? Ja,
für Virginia Tech ist es krass.
Das ist ja jetzt auch die Frage, wird Nico Iomaliava bei UCLA bleiben? Ey, der Coach, der dich recruited hat und das NIL gegeben hat, der ist jetzt weg. Der Neue, der reinkommt, will er dir es geben?
Transfer, Freshman, was auch immer da noch alles passiert. Also, du sagst zu Recht, da sind auf jeden Fall bei Virginia Tech, auch bei UCLA sehr, sehr viele Fragezeichen. Aber das Ding ist, lass uns noch über eine andere News reden, bevor wir gleich über den AP-Poll sprechen. The Norris Sellers, mein Dark Horse Heisman-Winner eventuell diese Saison, ist ein Concussion-Protocol. Crazy.
Ja, sehr bitter für ihn. War genau vor der Halbzeit, musste er dann vom Spielfeld raus. War einfach so ein Hit, wo du denkst, ach bitte, sei nicht zu böse oder so. Und danach hat er nicht mehr gespielt. Und in der zweiten Halbzeit hat South Carolina natürlich auch verloren. Wir gehen dann gleich gegen wen herein, aber ist halt bitter für Lenore Sellers. Er ist ein unglaublicher junger Spieler, ein unglaubliches Talent, aber man hat halt direkt gesehen, nach seiner Verletzung war die Offensive nicht mehr gleich und die haben dann dieses Spiel auch verloren. Aber wir gehen jetzt in die AP-Poll nach der dritten Woche und da hat sich noch nicht zu viel verändert. Wir haben schon ein paar Teams, wo wir vielleicht sagen, ja, die sind vielleicht ein bisschen zu hoch oder es gibt ein paar Fragezeichen.
Ich wollte gerade sagen, da wollte ich reingehen, weil ich finde ein paar Teams, die man auf dieser Liste hat, wo man sich denkt, müssen die, also ich finde nicht, dass manche Teams zu niedrig gerankt sind, aber hast du nicht auch bei manchen Teams das Gefühl, weiß ich jetzt nicht, ob die so hoch gerankt sein müssen?
Also ich fange jetzt mal direkt an. Texas. Also Texas, nur 27-10 gegen UTEP zu Hause gewonnen. Arch Manning, und ich will ihn jetzt nicht bashen, ist sein erstes Jahr, er muss sich weiterentwickeln, aber Arch Manning spielt in keinerlei Weg zu, wo der Hype war vor der Saison.
100%.
Und wo Texas sein muss, dass sie in den National Championship gewinnen. Weil entweder verbessert er sich schnell, oder wir haben wirklich eine Situation, wo Texas dann sagt, ganz ehrlich, wir müssen vielleicht einen Quarterback wechseln, weil wir haben dieses 40 Millionen Dollar
Roster. Stell dir das mal vor, da muss, sobald das passiert, und korrigier mich, wenn du da eine andere Meinung hast, aber dann muss, wenn das passieren sollte und Arch Manning wird gebancht, muss er ins Transfer Portal.
Wahrscheinlich. Also das ist eine realistische Chance, weil er war 11 von 25. 114 Jahren Touchdown und die Interception, die er geworfen hat, war ja bodenlos. Ja, er hat auch 2 Rushing-Touchdowns gehabt, aber man fragt sich halt schon ein bisschen, okay, man kann jetzt schon sehen, warum Quinn Ewers über ihn letztes Jahr gestartet hat und mit Abstand auch gestartet hat. Aber vielleicht ist es jetzt nur ein bisschen Rust, vielleicht ist da irgendwas, wo wir es nicht wissen, aber wir müssen einfach abwarten, was die Longhorns machen. Momentan schauen sie nicht aus wie ein Team, das auf der Nummer 8 sein sollte in ihren Rankings. Und ein anderes Team, wo ich habe ein paar Fragezeichen, ich bin mir noch nicht so sicher, wie gut sie wirklich sind, und das ist Penn State. Sie haben zwar einen Pflichtsieg gegen Villanova eingeführt, ganz hoch und dominant 52-6 gewonnen, aber die haben halt noch keinen Test gehabt. Wenn die ein großes Team spielen, bin ich gespannt, wie wir Drew Aller spielen, wie wir diese Offensive mit der Defensive kombiniert zusammen sein. Das ist eine Frage.
Und sie sind auf 2 gerankt, ich weiß nicht, ob du es gerade schon gesagt hast, aber das ist schon auch ein hohes Ranking dafür, dass du noch nicht proven bist. Also wir reden ja nicht über ein Team, was jetzt irgendwie 10 gerankt ist, 5 gerankt ist oder so. Ey, du bist nur hinter Ohio State. Das ist schon eine Ansage, weil du musst überlegen, wer alles dahinter ist. LSU, Miami, Georgia, Oregon, FSU. Also du hast ja dann Namen hinter dir, die alle vielleicht schon Spiele hatten, wo du sagst, okay, die haben sich schon bewiesen. Deswegen, da bin ich auch mal gespannt, ob das so mehr Schein als Sein ist bei Penn State in dieser Saison, ob die wirklich da sich in der Top 3 halten können. Aber werden wir mal reingehen. Ich finde generell noch, weiß nicht, findest du es gerechtfertigt, dass Notre Dame noch in der Top 25 ist?
Oh, die haben noch kein Spiel gewonnen, aber man muss halt sagen, die haben die 2 schwersten Anfangsspiele gehabt von all den Teams.
Deswegen, das ist das eigentlich einzige Mitargument, wo du sagen kannst, okay, du kannst die in der Top 25 halten. Aber da habe ich mich gefragt, was da für einen Reasoning hintersteht. Das muss doch der einzige Grund sein, warum du die gerade noch in der Top 25 hältst.
Du hast halt gegen 2 Top 10 Teams verloren. Du hast gegen Miami ganz knapp verloren. Und gegen Texas A&M, ganz knapp verloren. Die haben diese beiden Spiele verloren mit kombiniert 4 Punkten.
Ja, war beides super close, auf jeden Fall.
Das zeigt mir ja nicht, dass, oh ja, Notre Dame ist so weit entfernt und die haben keine Chance, gerankt zu sein oder so. Das zeigt mir eher einfach, weißt du was? Wären es nicht für ein oder zwei Fehler gewesen, stehen die 2-0 und sind wahrscheinlich auf dem zweiten Spot oder so. Also, ich hasse das nicht. Ich gehe jetzt direkt auch in die Frage rein. Die ist bei jeder Talkshow momentan das Ding. Notre Dame, wenn die jetzt 10-2 stehen, sind die in den Playoffs? Ist meine Frage. Von mir aus 100%. Ist mir egal, ob die 10-2 stehen und auch die Spiele nur knapp gewinnen. Das ist ein Team, das ja die ersten zwei Spiele so knapp verloren hat, aber wenn die einfach jetzt halt run the table, du hast Purdue, Arkansas, Boise, NC State, dann hast du Rivalspiel mit USC, Boston College, Navy, Pitt, Syracuse und Stanford. Ist eigentlich ein Witz für ein Schedule. Aber dann stehst du 10-2, du hast 10 Spiele hintereinander gewonnen, du kommst heiß in die Playoffs rein. Ich würde sie schon reinlassen.
Und dann ist ja auch das Ding, wenn du am Ende der Regular Season bist, alle haben 12 Spiele gespielt, dann guckst du ja auch als Playoff-Committee da rein und schaust dir das an, okay, welche Teams stehen hier 10-2 und sind on the edge, in die College Football Playoffs zu kommen. Und dann schaust du ja, okay, wie sehen die beiden Losses aus, die die Teams jeweils haben. Und dann guckst du dir das, wie du gerade schon gesagt hast, die ersten beiden Wochen an und du siehst, ey, die hätten die Spiele auch mit einem anderen Coin-Flip, mit einem anderen Play gewinnen können. So, und deswegen, da bin ich schon bei dir. Trotzdem immer komisch zu sehen, wenn ein 0-2-Team noch in der Top 25 ist. So nur vom Gefühl. Also, wollte ich nur kurz darauf hinaus. Aber lass uns direkt in die Game-Review reingehen. Wir haben, wie jede Woche, natürlich wieder unsere Top-Games ausgesucht, über die wir jetzt ein bisschen genauer reden wollen. Und das erste Spiel sind die Nummer 6-ranked Georgia Bulldogs, die zu Gast bei den Tennessee Volunteers Rocky Top jetzt 15-ranked zu Gast waren. Die stehen jetzt 2-1. Georgia steht 3-0. Denn in Overtime, und das Spiel war wirklich, wenn ihr das noch nicht geschaut habt, von den Highlights, die Highlights auf YouTube sind 25 Minuten lang oder so. Boah. Also das ist gefühlt ein Mini-Film, den man sich da anguckt. Endscore 44-41 für die Georgia Bulldogs. In Overtime 6 Punkte gemacht, die Volunteers nur 3. Daher der 3 Unterschiedpunkte in Overtime. Sieg für die Bulldogs. Aber ganz ehrlich, muss man, ohne jetzt das Spiel drauf einzugehen, aber sei ehrlich, war ein geiles Spiel anzugucken.
Ja, war ein geiles Spiel.
Die Highlights hin und her, zack, zack.
War hin und her. Erst denkst du, Tennessee pulls away, dann Georgia macht das Ding.
Super entertaining.
Die Offensive von Joey Aguilar, einfach, wo er zweimal gesagt hat, scheiß drauf, ich werf die Pille so weit nach unten wie möglich. Und dann hast du Brazel, der damit runterkommt und 2 Touchdowns macht. Also er hatte 6 Catches für 177 Yards und 3 Tutties. Der hat nice ausgeschaut. Aber auf der anderen Seite, man muss es sagen, Gunnar Stockton. Es waren große Fragezeichen. Kann er Carson Beck replacen? Und wieder einmal hat er es getan. Hey, ich glaube, er hatte einen Fumble, aber da konnte er nichts machen. Er ist Defensive End einfach komplett gerade durchgekommen, haut ihm den Ball aus der Hand raus. Aber ansonsten keine Interceptions von ihm. Er hat richtig gut gespielt. Muss ihm lassen. Er war der Grund, warum Georgia am Ende auch noch dieses kleine Comeback hatten, weil Tennessee war ja erst ein bisschen weit vorne. Ich glaube 21-7 nach dem ersten Quarter. Aber dann einfach konstant weiterhin gut gespielt und am Ende des Tages abgezockt in Overtime. Tennessee schießt nur ein Field Goal. Georgia rennt den Ball rein, gewinnt das Spiel dann. Und man muss halt sagen, ich habe die Frage auch mal in DM bekommen, am Ende des Spiels gab es für Max Gilbert, das ist der Kicker von Tennessee, eine Flagge. Und die Flagge hat den Field Goal Attempt von 38 auf 43 Yards gemacht. Und dann hat er das 43 Yard Game Winning Field Goal eigentlich verpasst. Und die Frage war, wie sehr beeinflusst das dich? Als Kicker am Ende des Tages, du lebst für solche Momente, aber ja, jetzt auf einmal hast du ein bisschen mehr Zeit. Du denkst dir, okay, ich bin jetzt aus meinem Rhythmus gekommen, weil jetzt haben wir eine Flagge und ich muss den Kick nochmal machen und nochmal. Und ich kann es nicht für ihn beantworten, aber man hat schon die Nervosität gesehen, dass dieser Moment riesig war für ihn. Und dann hat er einfach geschenkt, war nicht mal close. Also der Ball war so weit rechts, da muss man halt einfach nur sagen, naja, das ist eine schade Geschichte für ihn. Hat am Ende in Overtime Redemption gehabt und seinen Kick da rein gemacht. Aber er hätte das Spiel für Tennessee beenden können. 8 Jahre hintereinander, jetzt 9, haben sie gegen Georgia verloren. Und man hat wirklich gedacht, dass das das Spiel wird, wo sie wirklich sich einen Sieg gegen Georgia holen.
Finde ich eine gute Analyse. Ich will kurz nochmal reingehen. Denkt man sich auch als Kicker dann, also denkst du über diese 5 Yards aktiv nach und denkst dir so, oh shit, das ist jetzt ein längeres Field Goal? Oder nimmst du es dann einfach so, wie es ist? Weil das wäre jetzt, finde ich, auch noch interessant, so wie du mental an so ein Ding rangehst, weil es ist ja schon für dich, glaube ich, mental ein Unterschied als Kicker. Deswegen, das ist eine coole Frage, die du vielleicht beantworten kannst. Ob du jetzt da eine 3 vorstehen hast oder eine 4? Und du sagst 38 oder 43, ist es so eine mentale Hürde auch nochmal, wo du weißt, okay, das ist nochmal Next Level Field Goal? Oder ist es dann einfach nur so, okay, ich schieße das Ding trotzdem rein und du hast dieses Mindset, ist egal?
Ja, eigentlich musst du da sitzen. Am Ende des Tages ist es vielleicht ein bisschen Winkel. Also wenn du jetzt halt zum Beispiel wie er auf der linkeren Seite bist, musst du deinen Winkel ein bisschen ändern und anpassen. Aber ansonsten musst du eigentlich den reinhauen. Also in so einem Spiel, du kannst der Difference Maker sein. Du musst mental da gehen und sagen, ey, das Ding hau ich rein. Und das Spiel ist vorbei. Egal wie. Und ja, es ist halt einfach schade, wenn ein junger Mann sowas verpasst. Aber dann nimmt man es mit, dass man dann sich verbessert und in der nächsten Situation sowas reinhaut. Aber hey, Max Gilbert hat seinen Field Goal dann verwandelt in Overtime und das ist das Wichtigste. Hat seinem Team eine Chance gegeben, wirklich zu gewinnen im Overtime. Aber dann hat halt Georgia abgezockt und einfach den Touchdown gemacht und das war's.
So, kommen wir von eigentlich dem Most Entertaining Game, würde ich mal so dem den Titel geben, zum nicht so entertaining Game, aber auch ein bisschen überraschend, dass es so deutlich war, meiner Meinung nach. Ich habe ja noch, weil ich gesagt habe, ich habe Bock auf den Underdog, ich habe gesagt, okay, South Florida macht das Ding, die werden die Miami Hurricanes besiegen. War natürlich nicht so. Aber ey, Endstand 49-12 für die Hurricanes. Und ganz ehrlich, Dominik, ich habe nicht gedacht, dass es, wenn sie verlieren, so eine Klatsche wird.
Hätte ich auch nicht gedacht. Ich hätte eher gedacht, dass das ein closeres Game wird. Weil, ja, wie gesagt, ich dachte einfach, dass Byron Brown hier besser spielen würde, als er es getan hat. Hat
trotzdem, Quarterback von South Florida.
Ja, trotzdem 275 oder 74 Yards, ein Tutty, ein Pick gehabt. Aber die Rushing-Attacke war dann halt wirklich gar nicht da bei South Florida. Ich glaube, die hatten nur 40 Rushing-Yards im ganzen Spiel. Und das hat Miami richtig gut gemacht, da muss man sie loben. Und auf der anderen Seite, Carson Beck, ja, hatte 2 Interceptions, aber beide waren halt so, einmal wurde getroffen, währenddem er den Ball wirft. Und das andere war so ein Tip-Drill, wo, okay, dann wirst du halt intercepted so. Aber er hat richtig gut ausgeschaut schon wieder. Miami schlägt einfach South Florida easy, also haben nicht mal dran gezweifelt. Und sind für mich ein legitimes Team jetzt. Defensive, solide gespielt. Offensive, Beweis, sie können explosive sein, sie können den Ball rennen, sie können den Ball passen, haben den richtigen Quarterback. Miami Hurricanes sind legit. Und jetzt können sie sich nochmal ein bisschen geehrter fühlen, weil nächste Woche sind sie auswärts bei den Florida Gators und da wird College Game Day auch sein. Also jetzt kommen die ganzen Augen auf die Hurricanes schon wieder. Man muss ja so sagen.
Das ist ein geiles Matchup, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht.
Hey, Battle of Florida, muss man
Miami
sagen.
Miami jetzt auch Top 5, by the way. Ich weiß nicht, ob wir das eben schon erwähnt haben.
Top 5, wie 5 Interceptions von DJ Lag.
Das ist irgendwie, das passt alles zusammen. Oh, deswegen, wir gehen gleich natürlich noch in die Preview rein für Woche 4 im College Football. Ey, aber auf jeden Fall ein komisches Spiel, meiner Meinung nach. Weil, wie schon gesagt, ich habe halt, klar, ich habe jetzt nicht 100% damit gerechnet, dass South Florida hier das Upset macht. So, ich habe es ja letzte Woche getippt, weil, ne, ich habe es ja auch dazu gesagt, ich bin für den Underdog, ich finde da die Story geil und so weiter. Aber ganz ehrlich, da mit 37 Punkten Abstand, weiß ich nicht, ey. Da habe ich geguckt und dachte so, hä? Wie? Also es war schon, war ich ein bisschen enttäuscht, aber it is what it is. Von 18 ranked auf gar nicht ranked.
Hey, rausgeschmissen von dem.
Aber gut, wenn du gegen Top 5 so eine Klatsche bekommst, dann gut, das ist halt, wir haben über Notre Dame eben geredet, du kannst ja verlieren, aber dann knapp, aber das ist halt hier ein Loss, der gar nicht gut aussieht. So, it is what it is. Lass uns ins nächste Spiel kommen und da wird
Was hast du gesagt? Du hast gelacht?
Ich hab an die Tigers geglaubt, ey. Ich habe an die Clemson Tigers geglaubt.
Du hast das Kool-Aid getrunken.
Nee, ich habe gar nicht. Doch,
du hast das Kool-Aid getrunken, weil Clemson einfach nicht beeindruckend
aussieht. Ich habe zu viel Mayo gegessen, weil Heinz King of Ketchup, der hat geliefert, der Quarterback der Georgia Tech Yellow Jackets. Also ey, Georgia Tech sah überraschend geil aus.
Defensive war nice.
Also, Endstand, sorry, ich hab den Endstand noch gar nicht gesagt. Die haben in Georgia, also bei Georgia Tech gespielt. In Georgia Tech sagt man, glaube ich, nicht. Aber 21-24 Endstand mit einem Field-Goal-Unterschied. Weiß ich, überraschender Spielstand. Für mich, du hast Upset getippt. Ich glaube, generell hätte man sich die Wettquoten angeguckt, wäre das deutlich bei Clemson gewesen. Weil einfach von der History, wie sie vorher in das Spiel reingekommen sind. Aber die Tigers auch jetzt 1-2?
1-2. Georgia Tech ist jetzt auch übrigens ranked nach diesem Sieg.
Ja. Yep.
Die stehen jetzt 3-0. Und wie gesagt, du hast halt ein richtig krasses Duo mit Haynes King und Jamal Haynes, also Haynes hoch 2. Und die beiden haben das Spiel schon ein bisschen gemacht. Jamal Haynes nicht so, hat er 26 Yards, aber den Tutty und Haynes King am Ende auch nur einen Tutty reingerannt. Aber die beiden haben sich bewiesen. Sie haben gezeigt, hey, wir sind das Duo, das die ganzen Yards machen muss für dieses Team. Die Defensive spielt unglaublich gut. Und auf der anderen Seite muss man halt sagen, Clemson hatte keine Ideen. Also Cade Klubnik kam ja mit den höchsten Erwartungen vor der Saison rein. Und gefühlt ist er einfach zu ungenau, macht zu viele kleinere Fehler, fummelt den Ball, Interception hier. Und die Interception vor allem war auch eine unglaubliche, da muss ich direkt reingehen, das ist mein Play of the Day. Das war Omar Daniels. Das ist halt quasi tief in der Red Zone, erst in der Zone Coverage, das ist ein Slot Corner, und sieht halt direkt, weil er in die Augen von Cade Klubnik schaut, hey, der wird diese Slant, die jetzt hinter mir bricht, werfen. Wenn ich mich ein bisschen runter drücke, dass er mich nicht sehen kann und dann hochspringen, dann kann ich den Pick schaffen. Und das hat er genau gemacht und hat er fast einen Pick 6 draus gemacht. Es war so ein huge Momentum Swift oder Change, weil Clemson macht entweder einen Touchdown und dann sind sie zu weit vorne und Georgia Tech kommt nicht zurück. Oder jetzt ist ein Pick 6, Sudden Change und Georgia Tech hat ein bisschen Momentum. Also man muss dann halt schon sagen, das war ein wichtiger Spielzug. Ich fand einfach die Technik geil, weil wenn du ein junger Corner bist, dann spielst du diesen Spielzug genauso, versuchst es anderen genauso beizubringen und am Ende Aiden Burr war eiskalt. Digga, die haben ja sogar ein Play gerannt. Die Zeit ging runter und war am Laufen. Die hatten ja Force Down und keine Timeouts mehr. Also heißt, du hast jetzt Rushed Field Goal Drill. Nimmt nicht mal seine normalen Schritte, sondern nimmt nur halbwegs seine Schritte. Weiß, okay, die Uhr läuft runter, wird der letzte Spielzug sein. Alles perfekt trainiert. Also das sind wirklich Situationen, die du am Donnerstag und am Freitag nochmal trainierst. Was passiert, wenn wir am Ende des Spiels keine Timeouts haben und wir unser Field-Goal-Team rausrennen müssen. Es dürfen keine Personnel-Changes sein, im Sinne von, hey, wenn jetzt halt jemand fehlt, können wir uns nicht leisten. Wir können nicht mit 10 Männern hier aufs Spielfeld gehen. Wir können aber auch nicht einen haben, der verwirrt ist, der jetzt auf dem Spielfeld bleibt und dann haben wir auf einmal 12, weil dann kriegst du eine Flagge, Spiel ist vorbei. Und das haben die perfectly executed. Hey, Burr hat ihn perfekt reingehauen von 55 Yards, also nicht mal ein leichtes Field Goal hier.
Nicht mal ein Chipshot.
Und danach einfach alle aufs Feld gestürmt ohne Ende. Die Georgia Tech Yellow Jackets schlagen Clemson. Ja. Aber hier, hey, Clemson, muss ich gerade auch so sagen, Wesco Jr. ist ein richtig geiles Talent auf der Wide Receiver Position. Und ansonsten haben die eigentlich nichts. Also Clemson hat wirklich...
wie du gerade aussiehst und den Lob geben willst und ja, das ist ein geiler Spieler, aber sonst sind die Scheiße. Hey,
aber mal ganz ehrlich, wäre es nicht für ihn gewesen, wäre Clemson gar nicht mal im Spiel. Er hat so viele Catches gemacht, Yards after Catch, alles. Also Wesco Jr. ist schon ein Talent, das ich sehr, sehr mag. Aber danach hat Clemson halt keine Ideen mehr gehabt. Wenn er nicht involviert war, war aber nichts. Und das ist halt so schade für Clemson, weil man denkt einfach mehr.
Ich wollte gerade sagen, das ist halt, also von so Fan-Perspektive hast du halt von Clemson anders gedacht. Weißt du, wie ich meine? Du hast halt von Clemson viel mehr erwartet, was jetzt auch offensive Produktion angeht. Und dann siehst du halt einen 15 von 26, 207 Yards, ein Touchdown, eine Interception. It is what it is. Wir gehen ins nächste Spiel, den muss ich dir auch geben. Ich möchte eigentlich direkt wieder weitergehen, aber über das Spiel müssen wir auch kurz reden. Die Texas A&M Aggies waren zu Gast in Indiana bei den Notre Dame Fighting Irish. Wir haben schon gesagt, sie sind noch ranked, obwohl sie 0-2 stehen. Also wir haben ja schon geteased, dass sie verloren haben. Die Frage ist nur, wie sie verloren haben. Und das mit einem Punkt. 41-40 Endstand bei den Notre Dame Fighting Irish. Die sind jetzt 0-2. Texas A&M Aggies sind 3-0. 1-0 on the road jetzt hier mit dem Sieg. Die ersten beiden Spiele waren bei denen zu Hause. Und ey, Beide Teams sahen aber geil aus. Du kannst einen Case für beide Teams machen, warum das Spiel hätte auch in die andere Richtung gehen können. So, meiner Meinung nach. Aber was war für dich bei diesem Spiel, gerade für die Texas A&M Aggies, der Schlüssel zum Erfolg gegen Notre Dame?
Marshall Reed. Einfach, dass er weiter die Pille so geworfen hat, seinen besten Spielern, das war Mario Crowther, die Chance gegeben hat, ey, renn einfach den Ball. Ich schmeiß dir das Ding, du bist 1-gegen-1, mach ein Play. Und das hat er genau gemacht. Er hatte 7 Catches für 207 Yards gegen diese Notre Dame Defense. Und Marshall Reed hat zwar einen Pick gehabt, aber dafür 2 Touchdowns geworfen. Er hat Plays extended mit seinen Beinen ohne Ende. Und sehr oft, also es hätte auch locker ein Spiel sein können, wo er 5 Touchdowns wirft und eine Interception hat. Und jeder sagt, boah, das ist jetzt ein Heisman-Favorite. Aber dann wurden die halt immer so an der 2-Yard-Linie gestoppt und Le'Veon Moss macht das Ding einfach am Ende rein. Er hatte 3 Rushing-Touchdowns. Auch übertrieben geil. Aber diese A&M Aggies haben nie aufgegeben. Sie haben dann gesagt, wisst ihr was, wir stürmen jetzt da rein, haben 28-24 geführt zur Halbzeit, hatten auch ein Field Goal verschossen vor der Halbzeit, um 31-24 zu führen und haben dann aber nie aufgegeben, sobald es sich ein bisschen geswitcht hat und Notre Dame geht am Ende runter, machen den Touchdown und Buckner oder Büchner, wie auch immer du sagen willst, lässt den PAT-Snap fallen. Die kriegen den PAT nicht, also er muss den Ball werfen für eine Two-Point, kriegt die nicht. Und deswegen haben sie 40 Punkte. Und dann kommt Marshall Reed, fourth and goal von der, ich glaube, 11-Yard-Linie oder so, wirft ihn 1-gegen-1 zu seinem Tight End. Der kommt mit dem Ding runter und auf einmal gehen es zu 41-40. Weil einfach dieser kleine Fehler von Notre Dame so köstlich war am Ende.
Im Endeffekt sogar der gleiche Score Bills-Ravens, Woche 1.
Ja.
War sogar genau der gleiche Score. Das war die gleiche Situation, gleicher Score und im Endeffekt hat das dann auch das den Bills verholfen. Warum sie, gut, es war jetzt nicht der Touchdown am Ende mit PAT, bei den Bills war es dann halt das Field Goal von 38-40 auf 41-40. Aber ey, da sieht man wieder nicht nur NFL, aber auch College Football, generell American Football. Das kommt auf die kleinen Details an und ey, jeder PAT, jeder Punkt, jedes einzelne Play ist wichtig und kann das Spiel entscheiden. Hat man hier gesehen. So. Beide sind natürlich aber noch ranked. Notre Dame ist jetzt auf 24. Texas A&M natürlich dadurch ordentlich in die Höhe geschossen. Aber kommen wir zu meinem vielleicht Spiel der Woche. Wir haben schon über Lenoris Sellers geredet, den Quarterback von South Carolina, der mit einer Concussion ausgefallen ist, also einer Gehirnerschütterung. Und dadurch natürlich auch die South Carolina Gamecocks offensiv gar nichts mehr gerissen haben. Eigentlich. Endstand gegen die Vanderbilt Commodores 31-7. Was eigentlich für mich crazy ist.
Yep.
Sag nur, also, dass du von Vanderbilt so eine, es ist schon eine Klatsche bekommst.
Vor allem zu Hause.
Zu Hause, genau. Carolina. Zu Hause eine Klatsche bekommst gegen Vanderbilt. Ich meine, Pavia, so, vielleicht habt ihr auch schon die Doku gesehen von Any Given Saturday. Geiler Typ. Muss man nicht drüber reden. Head Coach, geiler Typ. So. Aber es ist halt immer noch irgendwo Vanderbilt.
Jetzt kommen die Vanderbilt-Fans.
Es ist SEC-Football. Und klar, die sind auf diesem Turning Point, dass sie nicht mehr so die Franchise sind, die immer verliert. Aber so, du bist South Carolina und du verlierst dieses Ding jetzt hier mit 24 Punkten Abstand. Das sind 3 Touchdowns und ein Field Goal. Abstand. Und das muss man, also come on. Und es kann nicht, und sag, was du dazu denkst, aber das kann doch nicht sein, dass dein Quarterback ausfällt und deine Offensive-Produktion geht von ganz oben komplett in den Keller.
Ja, aber es ist halt einfach das System, das sie für ihn aufgebaut haben. Die wollen, dass Lenoris hier wirklich alle Entscheidungen trifft mit Read-Option, mit RPOs und allem. Es ist schwierig, einen Spieler wie ihn zu ersetzen. Man merkt dann halt schon, wie gut er ist und wie wichtig er ist für das Team. Und einfach, ja, wenn du danach, er wird verletzt und dann machst du 0 Punkte in der gesamten zweiten Halbzeit. 0.
Seit dem zweiten Quarter.
Wir
machen im ersten Quarter einen Touchdown und dann geht zweite Quarter 0 Punkte, drittes Quarter 0 Punkte, viertes Quarter 0 Punkte. Du bleibst bei 7 Punkte das ganze Spiel. Du hast nichts mehr hinbekommen. Offensiv.
Hey, am Ende merkt man einfach, wie wichtig er ist. Diego Pavia hat sein Ding gemacht. Und Vanderbilt darf man jetzt nicht unterschätzen. Die sind auch jetzt gerankt mit 3-0. Die sind auf dem 20. Spot.
Mhm.
Und man muss halt sagen, wenn ich jetzt zurückblicke auf die AP-Poll, guck mal, wie viele SEC-Teams wir jetzt gerade haben, wo wir sagen müssen, wow, wenn SEC-Schedule losgeht, wird es Chaos sein. Weil wir haben LSU auf Nummer 3, Georgia auf Nummer 5, Texas auf Nummer 8, Texas A&M auf Nummer 10, yo. Oklahoma auf 11, Ole Miss auf 13, Bama 14, Tennessee 15, Vanderbilt 20, stimmt, ja. Auburn 22 und Missouri 23. Wir Missouri haben
ist auch drin, ja.
11, sage und schreibe, 11 SEC-Teams rankt gerade. Und ich sag dir, das wird so eine Schlacht, wenn die das alle anfangen, gegeneinander zu spielen.
Das wird, da werden die Rankings nochmal so durch die Decke. Also, da musst du so viel, die gehen 5 runter, die hoch. Da werden wir einen absoluten Change jede einzelne Woche in der AP Top 25
sehen. Weil, jetzt mal ganz ehrlich, das Team, das für mich heraussticht und die klare Nummer 1 in der SEC gerade ist, sind die Georgia Bulldogs. Die sind zwar nur 5 ranked, LSU ist höher ranked, aber für mich haben die Georgia Bulldogs es bewiesen, offensiv sind sie solide, sie haben Adversity gefaced mit diesem Spiel gegen Tennessee, auswärts vor 100 plus 1000 im Neyland Stadium, haben das Ding gedreht, sie haben für mich den besten Quarterback in der SEC mit Gunnar Stockton, wie er einfach gespielt hat, und Kirby Smart, wahrscheinlich der beste Coach in der SEC gerade. Das ist für mich gerade das Team, das heraussticht. Und ich sag dir, LSU könnte gegen irgendeinen von diesen anderen Ranked-Teams auch noch verlieren. Also da ist es nicht, als ob ich jetzt sagen würde, ja, hey, LSU ist der haushohe Favorit in jedem einzelnen Spiel von denen. Nee, hey, A&M wird ein toughes Ding. Oklahoma mit Mateer haben auch wieder gewonnen. Jetzt sind die auf 11 ranked. Mal schauen, mal schauen. Tennessee haben zwar verloren, aber die Offensive ist so high-powered. Da muss ich einfach sagen, die SEC ist weit, weit offen. Und ich bin einfach nur gespannt, um zu sehen, wer sie am Ende übernimmt. Weil,
ey, das muss man auch dazu sagen, wir sind jetzt in Woche 3 erst. So, also der wirkliche Grind, die wirkliche Saison liegt ja noch vor uns. Das war jetzt so die ersten 2-3 Wochen, ist dieses Abtasten, wo stehen wir, wo stehen die anderen, was genau machen sie gut, was machen sie vielleicht schlecht. Und jetzt fängt es ja langsam so an. Du gehst auf Tendencies ein, du guckst dir an, was macht eine Schule defensiv, was machen sie da gut, was machen sie da vielleicht schlecht, wo können wir reingehen, was können wir ausnutzen. Deswegen, jetzt fängt ja erst dieser ganze College-Football, American Football Grind an, wo du sagst, jetzt willst du gucken, wie du gegen die Teams spielst, weil du hast schon ein bisschen Tape, du hast schon was gesehen. Und deswegen, das wird jetzt Woche 4, haben wir auch geile Matchups, wir gehen gleich noch drauf ein. Aber deswegen, jetzt ist so das erste Abtasten eigentlich rüber und jetzt geht's in den richtigen Football. Jetzt geht's darum, wer kann den anderen mehr ausnutzen und wer kann weniger Fehler machen und mehr Fehler produzieren von seinem Gegner. So, deswegen, und jetzt kommen ja noch so die ganzen SEC-Matchups und deswegen wird es eine doppelte Shitshow, weil jeder hat jetzt Tape von jedem anderen Team und kann gucken, ey, wenn wir gegen South Carolina spielen, wenn wir gegen Vanderbilt spielen, wenn wir gegen Georgia spielen, dann müssen wir das machen, das dürfen wir nicht machen. Also, ey, ich bin hyped, ihr merkt es gerade, ich bin schon ein bisschen aufgejuckelt, ey, aber wir müssen...
Ich bin gespannt. Ich gehe jetzt noch schnell durch die anderen Teams durch und die anderen Ranked-Teams, die überzeugt haben.
Okay, sag kurz.
Ohne langes Fackeln oder was auch immer.
Let's go, shoot.
Indiana hat einfach 73-0 gewonnen. Offensive schaut geil aus. Jetzt spielen sie nächste Woche gegen Illinois. Illinois ist 9 ranked. Indiana kann jetzt beweisen. Jetzt ist
schon in die Preview gehen.
Nee, noch nicht Preview. Aber ich sag einfach, jetzt haben die ihren ersten großen Test, wo man sagt, Indiana, sind die wieder legit wie letztes Jahr, als sie in die Playoffs gekommen sind? Aber Mendoza und Omar Cooper Jr. schauen nice aus. Oregon, wir haben ja gar nicht über diese geilen Enten geredet, Bruder.
Über die geilen Enten.
Wir haben ja auch wieder Northwestern einfach abgeschlachtet. Moore als Quarterback schaut gut aus. Und 34-14 am Ende gewonnen. Ich glaube, weil es war so ein Bad Beat. Also wenn man wettet und mit Spread, ich glaube, Oregon hätte mit 24 Punkten gewinnen können, dann wären sie against the spread, dann hätten sie das geschafft, dann hätten sie gecovert. Aber dann kam irgendwie ein 95-Yard-Touchdown-Run ganz am Ende und hat alle, die Oregon genommen haben, mit diesem Punktespread
komplett auseinander. Du hast gerade so viele Leute verloren, glaube ich, die nicht wetten.
Ja, aber ich sag, Oregon hätte mit 24 Punkten gewinnen können, dann hätte deine Wette sich ausgezahlt, wegen einem 95-Yard-Touchdown am Ende.
Sagen, also du musst so sagen, du wettest ja dann auf einen Team, aber sagst gleichzeitig auch, sie gewinnen mit so und so viel Punkten Abstand gegen das andere Team.
Genau.
Und das ist dann halt durch dieses letzte Play nicht passiert.
Genau, das ist zum Beispiel das Spread. Oklahoma 42-3 gegen Temple gewonnen. Mateer schaut nice aus. Oklahoma, Venables hatte eigentlich sehr viel Druck vor der Saison. Jetzt ist alles, alles offen. Iowa State hat sich schwer getan. Die haben nur 24-16 jetzt gewonnen. Ist Rocco Becht mal am Schwächeln, weil Iowa State ist so ein Team, die haben alles vor sich. Die können eigentlich cruisen bis in die Playoffs. Also die müssen einfach ihre Spiele gewinnen. Aber das ist erstmal das Warnzeichen. Und jetzt lege ich dir mal einen vor, weil Wisconsin ging zu Alabama und Ty Simpson hat ein richtig geiles Spiel gehabt. 4 Touchdown-Würfe, 24 von 29 mit 382 Yards. Und es gab natürlich einen Spielzug in diesem Spiel von Alabama.
Dominik weiß schon Bescheid. Er hat schon sein Play of the Week gesagt. Mein Play of the Week? Was hat bitte Ryan Williams gemacht? Auf der, was war das, was war das für eine Route, der gelaufen ist? Ich muss gerade noch mal belegen. Aber auf jeden Fall rechts außen fängt den Ball, stoppt ab, spinnt und schickt den Cornerback aber sowas von auf die Bahn. Crazy. Ich habe noch nie, glaube ich, so einen crazy Juke-Move gesehen, wo der Cornerback wirklich, er war im vollen Sprint und er hat ihn so aussteigen lassen, dass der Cornerback bis in die Bank geslidet ist auf der Sideline. Er ist wahrscheinlich, Legenden sagen, der ist schon der ist vor dem Stadion irgendwann erst zu stehen gekommen. Ihr müsstet das wirklich mal angucken. Wir werden beide Plays, wenn wir beide Plays so finden, sonst die Highlight-Tapes von beiden Spielen jeweils, einmal verlinken in den Shownotes. Guckt euch das mal bitte an, was Ryan Williams, der Wide Receiver von Alabama, da gemacht hat. Der hat das Ding beendet mit 5 Catches, 165 Yards, 2 Receiving Touchdowns. Und das war einer davon. Das war der Touchdown, weil er hat den in einen Blender gepackt, sagt man ja. Sowas von auf die Bahn geschickt. Und dann einfach, hast du seinen Antritt danach auch gesehen?
Ja, der ist einfach
weggedüst. Du hast den gemacht und der war auf Top Speed. Der Typ ist auch, also der Wide Receiver ist nice. Und der ist, wie alt ist der?
Der ist jetzt gerade mal 19,
19 geworden? Ja. Ich glaube, der ist 19 geworden jetzt. Aber ich müsste mir überlegen, der hat noch eigentlich, wenn er wollen würde, 2-3 Jahre College Football vor sich. Und der Typ ist jetzt schon eine absolute Maschine. Also das war auf jeden Fall mein Play of the Week. Wollen wir schon jetzt in die Top-Performer reingehen oder reden wir kurz noch über unsere...
Ich rede jetzt noch schnell die nächsten paar Spiele Texas Tech. Wir haben ja vor der Saison gesagt, das ist ein Team. Das könnte überraschen. Wieder ein Pflichtsieg, 45-14 gewonnen gegen Oregon State. Jetzt sind die auch 3-0. Das ist ein Team, auf die man achten muss. Michigan kommt zurück nach der Niederlage nächste Woche mit 63 Punkten zu Hause. Haben sie auch geschafft. Auburn schlägt South Alabama 31-15. Missouri schlachtet Louisiana ab 52-10. The Ohio State schlägt Ohio 37-9. Hat ein bisschen gedauert, bis die da reingekommen sind. Und dann haben wir auch noch ein Shootout-Spiel gehabt. Ole Miss schlägt Arkansas 41-35. Das war auch ein sehr, sehr enges Spiel. Und dann gehen wir mal rein, weil die Cowboys haben ihr Gunpowder wahrscheinlich zu Hause vergessen, weil die Utah Utes sind da reingekommen und haben 31-6 gewonnen.
Ja, aber das war ja wohl erwartbar. So, also jeder, der jetzt hier gesagt hätte, die Wyoming Cowboys gewinnen zu Hause gegen die Utah Utes, weil die hätte ich für verrückt erklärt.
Hey, ihr wart undefeated. Ihr wart
undefeated. War zwar, ja, aber gegen wen waren wir undefeated? Ja, so, ja. Also, freaking gefühlt Highschool-Mannschaften. Nein, ich will nicht.
Ja, aber als letztes.
Disrespectful sein, aber.
Als letztes sage ich auch noch: Die Utah State Aggies haben ein Heimspiel gehabt und satte 49 Punkte gegen Air Force reingehauen. Yes, sir. 30-49 haben sie gewonnen. Und unsere Week 3 Top Performer. Ich habe 7 Spieler aufgeschrieben.
Über einen haben wir schon geredet.
Einen haben wir schon geredet, das ist Ryan Williams, der Wide Receiver von Alabama. 5 Catches, 165 Yards, 2 Tutties, einer davon wieder ein Highlight Reel, den er selbst wahrscheinlich 10-mal posten wird, weil er so geil war.
Das, was er da gemacht hat, war absurd.
Aber es gab einen anderen jungen Receiver, über den wir immer sehr positiv reden. Und bei wir meine ich, weil ich mich in ihn verknallt habe, weil er bei The Ohio State University spielt, namens Jeremiah Smith. Hatte 10 Touches, 9 davon waren Receptions für 170 Yards und 2 Touchdowns. Und seine Heisman-Kampagne fängt langsam an. Wenn er jetzt halt jedes Spiel 2 Touchdowns macht, dann könnten wir am Ende der Saison sagen, hey Jeremiah, du machst den Heisman-Move hier. Weil wir sind relativ früh, noch keiner hat sich so richtig etabliert als Heisman-Favorit.
Stimmt, das ist auch eine gute, also das ist eine Storyline, worüber wir eigentlich reden müssen. Weil dort ist eigentlich sonst immer in den letzten paar Jahren so diese 2-3 Kandidaten, die sich eigentlich schon gebattelt haben, wo du wusstest, okay, ey, einer von den dreien wird safe, die Frage ist nur wer. Und jetzt ist es eigentlich so weit offen wie lange nicht mehr.
Ja, also mal schauen, ich glaube die nächsten 2-3 Wochen werden uns sagen, und ich glaube nach Woche 5 oder so machen wir wahrscheinlich unsere erste Heisman-Liste, wer oben steht, wer sind die Surprises und so weiter. Aber dann gehen wir zu Omar Cooper Jr., der Wide Receiver für Indiana. Die haben natürlich 73-0 gewonnen. Er hatte 10 Catches, 207 Yards und 4 Tutties. Das ist auch sehr beeindruckend, muss man sagen. Aber auch beeindruckend war E.J. Mason, der Wide Receiver von der University of Charlotte. 10 Catches, 228 Yards und 2 Touchdowns. Und die haben das Ding wegen ihm knapp gewonnen gegen Monmouth.
Wo wir bei Top-Performer der Woche sind. Lass uns doch noch mal ein paar deutsche Top-Performer der Woche angucken.
Ja, hat gerade einen Touchdown gemacht, habe ich gehört.
Ja, pass auf. Wir gehen mal kurz was durch. Und ich habe von Shoutout Robin Egger, der schickt mir jede Woche einen Overview von allen europäischen Leistungen im College Football jede Woche.
Ach, geil.
Das ist crazy. Geil. Und deswegen, ey, danke dir dafür. Ich habe alles so double gecheckt, um zu gucken, ob du nicht irgendwie einen Tippfehler hast, damit wir nicht hier falsche Informationen spreaden. Aber dort ist kein Fehler drin. Deswegen gehen wir das Ganze mal durch. Danke für deine geile Liste. Wir müssen natürlich Leute mal wissen lassen, was sind eigentlich so die europäischen Leistungen und auch deutschen Leistungen im College Football. Wir haben schon über South Carolina geredet. Linebacker Justin Okoronkwo. Münchener Jung. 1,91, 104 Kilo. Sophomore. Hat eine Interception gefangen gegen Vanderbilt.
Ja, das stimmt.
Ey, der hat eine Interception gemacht. 4 Tackles. Geile Performance. Dann haben wir Hero Kanu, Texas. Der war ja erst bei Ohio State, dann Texas. 1 Sack, 2 Tackles for Loss, 3 Tackles. Auch nice Performance. Dann haben wir haben es gerade schon gesagt, Alex Hunig bei UConn. Ein Yard Receiving Touchdown. Ist ja Tight End, vorher Quarterback, jetzt Tight End. Hat auch abgeliefert. Also da haben wir einige Dudes, die richtig abgeliefert haben. Einige deutsche Dogs. Nice, ey. Danke für die Liste. Ich habe natürlich jetzt nicht alles, du hast mir 10 Leute gegeben. Ein paar haben auch noch Catches, Tackles. Also wir hatten einiges. Das waren so die Highlights jetzt. Aber die müssen wir natürlich auch mal erwähnen. Und ich finde es eigentlich ganz geil. Das sollten wir jetzt ein wöchentliches Ding draus machen, dass wir noch so ein bisschen mal gucken, was machen die deutschen Jungs eigentlich?
Hey, let's go.
Ey, und wir hatten, wie gesagt, die Interception. Justin, geiles Ding. Lass uns da auf jeden Fall noch öfter drüber reden, aber
ich habe noch 3.
Du hast noch 3. Shit, ich wollte eigentlich das danach machen. Egal, jetzt gehen wir weiter mit den normalen Top-Performern. Ich dachte, du wärst schon durch mit den Top-Performern. Aber ey, lass uns nochmal reingehen.
Ich habe noch 3 Top-Performer, die ich highlighten muss. Und den letzten, der war für mich der absolute Top-Performer am Wochenende. Ich gehe erstmal rein. Ahmad Hardy, Running Back von Missouri. 22 Carries, 250 Yards und 3 Tutties. Das ist schon beeindruckend, nice. Das muss man sagen. Als nächstes Jake Retzlaff, der Quarterback von Tulane. Er hat sich richtig entschieden, weil jetzt ist er von BYU weggetransfert. Spielt jetzt bei Tulane. 245 Passing Yards, 17 Carries für 111 Yards und 4 Total Touchdowns für den jungen Mann. Schmeckt. Tulane auch übrigens undefeated. Mal schauen, was die Green Wave hier machen kann. Und als letztes, ich glaube, das muss ein Top-Performer sein, weil ich glaube, du kannst wirklich kein perfekteres Spiel haben als Quarterback.
Das ist eine crazy Stat.
Brandon Sorsby, Quarterback von Cincinnati, war 15 von 15. Jeder Ball kam an. 253 Yards Passing. Hatte auch noch obendrauf 2 Carries für 39 Yards, 5 Passing-Touchdowns und einen Rushing-Touchdown. Das ist für mich der Spieler der Woche.
Ich wollte gerade sagen, ich habe, glaube ich, noch nie in meinem Leben so eine effizient perfekte Statline von einem Quarterback gesehen. Oder?
Ey, das ist schon beeindruckend. Dass er so
du kannst ja eigentlich gar nicht effizienter spielen.
Nee,
er hat aus 15 Pässen, jeder dritte Pass war einfach ein Touchdown-Pass. Er hat keinen Incompletion. Und er hat zweimal den Ball gelaufen, einmal davon Touchdown. Das ist crazy. Also, Brandon Sorsby, Quarterback Cincinnati, I like. So, wir gehen rein in die Preview. Du gehst schon mal rein in die Preview, ich mach gleichzeitig schon mal The Zone auf, denn wir wollen auch jede Woche natürlich sagen, was auf The Zone im Free TV, nicht Free TV, aber im Free Available Internet Space für euch läuft, damit ihr auch wisst, wo ihr reinschalten könnt. Aber Dominik, was erwartet uns diese Woche?
Wir haben einige Ranked Matchups, einige coole Matchups. Natürlich ist es ein bisschen bitter, wenn jetzt hat College Game Day sich entschieden hat, wieder Miami gegen Florida. Ist ein geiles Spiel, die Atmosphäre wird geil, Rivalspiel ist cool. Aber es gibt schon einige andere Spiele, wo ich sage, boah, das sind größere Battles, du hast Ranked Matchups und da geht es für sehr, sehr viele schon, was könnte am Ende der Saison passieren? Ein Sieg hier und du bist auf dem besten Weg, eine Niederlage hier und boah, das könnte bitter werden. Weil wir fangen an, wir haben Texas Tech gegen Utah. Das sind zwei Teams, mit College-Football-Playoff-Ambitionen. Texas Tech natürlich ein Dark Horse. Und das wäre das Quality-Win, das das Programm hier suchen würde. Ist in Utah, wir sind in Salt Lake City, Rice-Eccles Stadium. Es wird laut, es wird unglaublich sein. Und ich bin gespannt, was die Texas Tech Red Raiders hier machen können. Sie sind da 17-Rank-Team, Utah da 16-Rank-Team. Wird ein spannendes Ding. Als nächstes SEC Battle. Und wir haben 23-Ranked Auburn zu Gast bei 11-Ranked Oklahoma. Boomer! Ist das schon dein Tipp dann, wenn du so leise zurückantwortest? Oh, Hansi will hier Upsets callen, Mann.
Ich habe noch nichts gesagt.
Aber wir haben Oklahoma gegen Auburn, auch für mich ein richtig geiles Spiel. Natürlich kannst du nicht wieder den College Game Day in Norman, Oklahoma machen, aber für mich ist das ein geiles SEC-Battle zwischen zwei Teams, die jetzt also sich weiterhin etablieren wollen, dass diese Saison top werden kann. Und mal schauen, ob Oklahoma hier die Serie weitermachen kann von Venables und ob John Mateer als Transfer-Quarterback gewinnt oder auf der anderen Seite Jackson Arnold, der von Oklahoma weggetransfert ist zu Auburn, jetzt nach Norman, Oklahoma kommt und gegen sein altes Team wieder gewinnt. Das nächste Ranked-Matchup sind die Illinois Fighting Illini zu Gast bei den Indiana Hoosiers.
Ich finde das immer so geil.
Hey.
New Orleans gehst, ey.
Muss man ja. Aber das finde ich ein geiles Spiel, weil jetzt haben wir Indiana Jones bei den Colts und Indiana ist heiß momentan. Die Teams gewinnen alle Spiele, die spielen guten Football. Coach Siggs hat eine richtig geile Offense. Die sind 19 Rank gegen Illinois, die 9. sind. Und ich glaube ganz ehrlich, dass Indiana hier sich beweisen wird. Die haben große Spiele letztes Jahr gespielt. Und jetzt kommen sie mit einem Upset zu Hause gegen ein Higher-Ranked-Team wie Illinois. Das ist für mich mein erster Upset-Pick für diese Woche. Ich sag, die Indiana Hoosiers gewinnen gegen Illinois. Wir haben auch noch ein Spiel, das sehr interessant ist. Die South Carolina Gamecocks spielen zu Gast bei Missouri. Bin gespannt, wie gut Missouri wirklich ist, weil das ist so ein Spiel, das für sie immer so ein Trap-Game ist. Jetzt sind sie gerankt, spielen gut. South Carolina sehr wahrscheinlich ohne Lenore Sellers. Mal abwarten, was da kommt, aber auch eine SEC-Battle, auf das ich meine Augen drauf haben werde. Und für mich kommt jetzt als nächstes das Upset of the Week.
Jetzt kommt's.
Weil wir haben die 21-Ranked Michigan Wolverines zu Gast bei den Nebraska Cornhuskers. Und ich bin ein Mann, der sein Korn liebt. Ich sag, Dylan Raiola, Walmart Patrick Mahomes und Coach Matt Rhule gewinnen ein Quality-Spiel gegen Michigan und holen sich diesen Sieg in der Big Ten Conference und stehen 4-0 zum ersten Mal unter seinem Regime. Und das wird ein unglaublicher Sieg für Nebraska. Das ist das Night Game oder Mittagsgame, würde ich sagen, weil die fangen, ich glaube, so um 15.30 Uhr deren Zeit an. Aber ich sage, Nebraska überrascht hier einige Leute und schlägt als Unranked Team Michigan.
Das ist crazy. Also das Ding ist, ich habe ein bisschen Angst vor deiner Prediction, weil du bisher so gut getippt hast. Aber kann ich nicht sehen. Guck mal, folgendes Szenario, was für mich dagegen spricht. Bryce Underwood kam in den Groove letzte Woche. So, er konnte sich mal ein bisschen fühlen, hat abgeliefert. Und ich glaube, das war so ein bisschen diese Coming-out-Party, wo du sagst, okay, ey, ich fühle mich jetzt comfortable, ich fühle mich gut in dieser Offense und weiß, ich kann diese Offense mastern, ich kann hier abliefern und ich kann einfach so spielen, wie ich eigentlich spielen kann. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Und ich glaube, das tut Bryce Underwood als Freshman Quarterback, True Freshman Quarterback von den Michigan Wolverines, gut, nach so einem oder so ein Spiel mal gehabt zu haben und jetzt einfach so ein bisschen dieses innere Selbstbewusstsein zu haben, wo du sagst, ey, mir kann eigentlich nichts passieren, ich weiß, dass ich zocken kann. Auf diesem Level, weil es, glaube ich, ja schon nochmal dieses, du brauchst ja einmal mindestens diese Bestätigung, wo du so merkst, okay, ich bin hier nicht ganz fehl am Platz und bin nicht jemand, der doch nicht liefern kann. So. Und das hatte er jetzt. Also, deswegen denke ich nicht, dass Michigan gegen Nebraska verliert. Ich glaube schon, dass es vielleicht eine Aufgabe wird. Ich sage nicht, dass es einfach wird. so gegen Patrick Mahomes 2.0 vom Look her zu spielen. So, du hast ja mit Dylan Raiola jemanden, der da jemanden gut imitiert. Aber nee, ganz ehrlich, Michigan muss das Ding für mich machen. Und ich glaube, das startet mit Bryce Underwood, weil er sich einfach confident fühlt und sagt, ey, I'm the man.
Ja, guter Pick. Hast du einen Upset-Pick für diese Woche?
Bisher war alles Upset-Picks von mir kacke.
Come on.
Ich will nicht mehr.
Hansi ist upset. Das ja, ist genau. Gerade, was ja, ist. Genau.
Das ist der Upset-Pick der Woche, Alter. Ich will nicht mehr
picken. Upset hat die deutsche Bahn.
Mir ehrlich. Also es kommt so ein bisschen, ja, das ist kein Upset dann, aber ich weiß halt nicht, wie Norris Sellers aus dem Concussion-Protokoll kommt. Ich weiß nicht, ob du schon was gelesen hast, ob er irgendwie für Woche 4 dann available ist.
Weiß ich noch nicht.
Weil wir haben ja South Carolina gegen Missouri. Ich kann mir halt gut vorstellen, weil South Carolina ist ja gerade nicht ranked. Kann ich mir vorstellen, dass sie Missouri auf jeden Fall schlagen können, falls er Norris Sellers spielt. So. Aber das würde ich jetzt vielleicht nicht als Upset-Tipp beziffern, weil South Carolina halt immer noch South Carolina so. Und hat aus einem guten Grund verloren gegen Vanderbilt. Deswegen weiß ich nicht, ob ich das Upset sagen würde, aber bezeichnen würde, das ist das richtige Wort. Aber ich sage, falls ein Lawrence Sellers spielt, South Carolina gewinnt gegen Missouri.
Das ist ein guter Pick. Aber jetzt haben wir noch zwei Teams, über die wir jede Woche ein bisschen reden, weil die uns nahe am Herzen liegen. Deine Wyoming Cowboys dürfen auswärts ran über die Staatsgrenze. Dürfen zu den Colorado Buffaloes, die übrigens Boulder auch 1 und 2 stehen.
Ey, die strugglen gerade.
Die haben jetzt ihren Third-String-Quarterback promoted als Starter.
Naja, der hat ja schon gespielt.
Ja, Keldon Slater.
Aber der hat scheiße Salter gespielt. Salter
und Julian Lewis. Und ja, ich weiß nicht. Coach Prime.
Ey, aber der hat doch, warte mal gerade. Aber er hatte doch eine richtige Kack-Performance und hat doch schon gespielt.
Ja, die haben gegen Houston
lass mich gucken,
verloren.
Warte, lass mich gucken. Ja, aber das war, also hast du die Post-Game-Locker-Room-Speech von Deion Sanders gesehen?
Nee, habe ich nicht gesehen.
Er war pissed off. Er hat gesagt, dass es peinlich ist und dass er war richtig pissed off nach diesem Loss. Das hat ihm gar nicht geschmeckt.
Connor Weigman, aber ja, Ryan Staub hat 19 von 35, ein Touchdown und 2 Interceptions gehabt in diesem Spiel.
Ja,
Houston Cougars sind jetzt 3-0. Die haben ihr Big 12 Matchup gewonnen gegen Colorado. Und ja, das ist für mich jetzt schon, ja, vielleicht die Vorentscheidung für die Saison, dass Colorado ohne Titel am Ende steht. Hey, ein Bowl-Game wäre natürlich was. Aber jetzt spielen sie erstmal gegen die Wyoming Cowboys.
Sagen wir so, wenn sie gegen die Wyoming Cowboys verlieren sollten, dann ist es eklig.
Oh, dann wird die Media auf ihn.
Also wenn die, du kannst nicht 1-3 starten und gegen Wyoming Cowboys verlieren, wenn du die Colorado Buffaloes bist. It is what it is.
Das stimmt.
Kannst du dir nicht leisten. Also da tippe ich auch auf gar keinen Fall auf die Wyoming Cowboys, weil ich glaube, dass Deion Sanders diese Woche genug Ansagen machen wird und genug den Jungs den Arsch aufreißen wird, damit das nicht passiert. Weil ich glaube, jeder in Boulder weiß gerade, wenn wir eins nicht können, dann ist es jetzt verlieren in Woche 4.
Ja, das ja.
Das wurde das. Und wenn das, also deswegen, da ist der Druck und die Aufmerksamkeit, glaube ich, darauf, dass du nicht verlieren darfst, so hoch. Aber ey, wir haben einiges gesehen und manchmal ist der Druck dann auch vielleicht sogar zu hoch, wenn du sagst, ey, wir dürfen nicht verlieren und dann passiert es vielleicht. Also, ja. You never know, aber das kann ich mir nicht vorstellen.
Ja. Und als letztes, das ist eigentlich ein Pflichtsieg, die Utah State Aggies spielen zu Hause gegen die McNeese State Cowboys. Eigentlich ein Pflichtsieg, Utah State
Mac and Cheese.
Fängt gerade gut an. Einziger Loss momentan gegen Texas A&M. Das ist ein Quality Loss momentan, sage ich dir.
Naja, Quality Loss, wo ihr sehr hart gelost habt.
Ja, 44-22, Digga. Das war abgeschlossen.
Ist das nicht so, dass du jetzt so, du gehst auf so diese Ein-Punkte-Differenz, über die wir heute schon geredet haben. Nee, das war so eine Art Loss war das nicht. Tu jetzt nicht so, als ob Utah State bald irgendwie ranked sein sollte. Das wird nicht passieren.
Ja, aber wir haben noch ein kleines Detail von Hansi. Und das sind die Spiele, die auf der Zone dieses Wochenende laufen.
Ich habe gerade parallel geguckt, aber es ist noch nichts eingetragen auf der Zone. Korrigiert mich, wenn ich falsch bin, guckt es selbst nach. Aber bisher, wenn ich auf American Football NCAA gehe, sind die Spiele vom Wochenende im Real Life available, die schon als live available waren. Aber es ist nichts eingetragen, noch nicht, für Woche 4. Deswegen müssen wir nochmal gucken. Können wir nochmal nachreichen auf Instagram. Aber falls ich da was sehe, mache ich mal eine Story. Aber Nee, bisher nichts auf der Zone. Aber kommt bestimmt noch. Also Leute, danke fürs Zuhören. Das Seminar Bromance State ist wieder am Kasten. Wie gesagt, ihr habt ja auch gehört, wir gehen auf DMs auf jeden Fall ein. Also falls ihr irgendwas habt, Anmerkungen, ihr habt irgendwas Geiles gesehen, ihr habt eine Frage, an wen auch immer, dann schickt uns eine DM. Dominik und meine DMs sind immer offen. Wir gehen oder versuchen, darauf einzugehen. Natürlich geht es nicht bei jedem. Wir können jetzt nicht 20 Fragen beantworten in jeder Folge. Dann ist es, glaube ich, ein bisschen too much. Wir können aber mal eine Q&A-Folge machen. Wäre auch keine schlechte Idee. Dann müssen wir das ganze Ding mal so ein bisschen so eine Art Special-Folge machen. Aber, genau, wie gesagt, vielen Dank. Und Dominik, hast du noch irgendwas zu sagen? Haben wir irgendwas vergessen? Ich habe irgendwie gerade das Gefühl, wir haben irgendwas vergessen. Oh,
nee, ich freue mich einfach auf dieses Wochenende schon.
Kann sein, dass ich einfach müde bin.
Ich glaube, das ist das lange Wochenende, das jetzt endlich.
Wahrscheinlich bin ich müde. Also Leute, bis dahin, habt eine gute Woche, habt eine geile Zeit mit College Football am Samstag, NFL am Sonntag und dann wieder mit Bromance State nächste Woche Dienstag. Also wir sehen uns in einer Woche spätestens wieder und bis dahin hat Dominik die letzten Worte für euch.
Class is dismissed.